Die Schrift viel gesprochen über Inspiration und wie man die Schrift auslegt. Und jetzt kommt das dritte Kapitel, fassen wir an bei unserer, habt ihr das eigentlich bekommen, das Inhaltsverzeichnis von der systematischen Theologie vor diesem Jahr? Haben das die Geschwister überhaupt? Ja, das gibt es ja nicht. Das braucht es ja. Das könnt ihr ja immer vorbereiten, also Punkt für Punkt. Dritter Überpunkt ist jetzt die Lehre über Gott. Der dürfen wir uns heute zuwenden. Und der erste Punkt dazu ist die Lehre über die Dreieinigkeit, über das Thema, wenn wir manchmal heute reden. Also ihr habt da so eine kleine Broschüre wieder bekommen. Wir haben gelernt, dass sich Gott offenbart hat. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist jedem klar, Gott ist irgendwie. Er ist irgendwie. Und er ist, wie er ist dann so, wie er ist und so, wie er war und so bleibt er auch. Und wir müssen und wir dürfen das erkennen. Wir haben ja in Johannes 17, Vers 3 gelesen, irgendwann mal, dass das ewige Leben bedeutet, dich, den allein wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen. Also Gott erkennen ist ewiges Leben. Und an Gott zu glauben ist wirklich eine logische Konsequenz, wenn wir die Schöpfung betrachten, die ganzen Wunder, die es gibt, was wir selbst erleben. Und wir müssen erkennen, ja, Gott gibt's, aber er muss sich noch mehr offenbaren als nur in der Schöpfung, dass wir wirklich begreifen, wie er ist und wer er ist und wie sein Wesen ist. Logische Konsequenz und Nachdenken alleine reicht nicht mehr, brauchen wir die Offenbarung der Schrift, und wir haben es ja erlebt und immer wieder auch gesagt, das Wort Gottes ist wirklich ein Wunder, es ergreift uns immer wieder, es begeistert uns und es redet zu uns, es ist lebendig und ist eine unerschöpfliche Quelle und Zuflucht für jeden, der Gott liebt. Ja, unser Bild von Gott muss richtig sein und muss korrigiert werden anhand der Schrift, muss ausgebildet werden, gerade gerückt werden durch die Schrift, weil jeder von uns irgendwie anders von Gott denkt. Irgendwie stellt sich jeder vor, jeder macht sich sein Bild. Und vielleicht kennst du ja auch diese, da war immer früher als Kind so Cartoon in der Zeitung, wo zwei Bilder sind und da heißt es, dann finde die 10 Fehler. Ja, und da musst du nur schauen, also das ist so, dann wo ist der Fehler und so, das ist total super. Und so gibt es halt ein Bild, wie Gott wirklich ist, das die Schrift zeichnet. Und jeder von uns hat aber daneben so ein Bild, wo einfach Fehler sind. Und die gilt es zu finden und auszumerzen und irgendwie so, dass das kongruent ist, dass es übereinstimmt. Die Lorenz Helga, die hat mal erzählt, jetzt einem Bekannten, da ist sie immer hingefahren, hat im Haushalt geholfen und hat sie immer dann von Gott erzählt, dass er allmächtig ist und allwissend. Und der Mann, der hat dann gesagt, er kann sich das vorstellen, dass Gott praktisch alle Menschen von Deutschland kennt und überblickt. Aber von der ganzen Welt, nein, das kann nicht sein. Da hat er so gesagt, das kann er nicht grauen. Also ich verstehe es selber nicht, du weißt das, gell, was das heißt, das kann er nicht grauen, das ist irgendwie, das schafft er nicht, oder? So heißt es, genau. Ja, das war halt, sagen wir mal, so ein eingegrenztes Bild, vielleicht ein germanischer Gott. Wahrscheinlich ein germanischer Gott, wenn er nur die Deutschen überblicken kann. Und in der Schrift ist es auch so, da gibt es ja so verschiedene Gottesbilder. Das ist ja völlig klar, wenn wir lesen über die Völker, wie sie sich Gott vorgestellt haben. Und nur ein Beispiel, in 1. Könige 20. Da gibt es also so ein Volk, das sich mit dem Volk Israel da bekriegt hat. Erster Könige 20, Vers 23. Das waren die Aramäer. Und da waren halt so große, die Fürsten oder keine Ahnung, da heißt es, die Großen des Königs von Aram sprachen zu ihm, ihre Götter, also die Götter von Volk Israel, haben nicht gewusst, dass es nur einen Gott gibt und dass Volk Israel nur einen Gott hat, aber ihre Götter sind Berggötter, darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt es, wir wollten sie überwinden. Also die haben sich einfach gedacht, wenn wir es oberlocken können auf die Ebene, da sind ja die Götter schwächer oder da sind unsere stärker, dann gewinnen wir mehr. Wo man schon sieht, wie schief das Gottesbild war. Und Gott, für Gott ist das eine schreckliche Beleidigung, wenn man so über ihn denkt. Und er sagt, In Vers 28 sagt der Prophet, ein Mann Gottes sprach zum König von Israel, so spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr, Jahwe, sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, ich bin Jahwe. Also das ist die Kondition, man merkt, wer eigentlich Gott ist, wie groß Gott ist. Dass ihr falsches Denken über Gott korrigiert wird. Und das ist ja das Ziel vom Alten Testament. Gott erkennen, so wie er wirklich ist. Ich habe was gelesen vom Arnold Fruchtenbaum. Das ist ein Jude, der an Jesus gläubig geworden ist, also ein messianischer Jude, der Jesus als Messias annimmt. Und der glaubt tatsächlich, dass Gott einer ist und dass er trotzdem in drei Personen existiert. Also dass die Dreieinigkeit eine biblische Wahrheit ist, das glaubt er, obwohl er ein Jude ist. Und das ist ein Gedanke, den jüdische Rabbis grundsätzlich ablehnen, total ablehnen. Rabbi Greenberg schrieb, es ist auch ein bekannter Rabbi bei den Juden, die kennen ihn nicht, der schrieb, unter keinen Umständen kann das Konzept der Dreieinigkeit jemals anhand der hebräischen Bibel begründet werden. Das ist einfach für einen Juden eine schreckliche Vorstellung. Die Dreieinigkeit, das ist eine Erfindung von den Christen oder irgendwas anderes, aber nicht gegründet in der Schrift. Der Grund dafür ist natürlich, weil dieser Rabbi Jesus nicht als Messias erkannt hat und somit nicht seine Gottheit erkannt hat und einfach nur blind ist. Ist einfach blind. Und da werden die Hinweise über die Dreieinigkeit auch in den hebräischen Schriften übersehen. Und es gibt da ganz viele. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es ist einfach so ein breites, gewaltiges Feld. Da gibt es Riesenbände zum Lesen über die Dreieinigkeit. Das können wir heute nur kurz ankratzen. Aber wenn wir mal 1. Mose aufschlagen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, da beginnt es schon, dass hier von Gott im Plural gesprochen wird. Die Mehrzahl von Gott wird da benutzt im Hebräischen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Elohim, die Götter, oder? Gott in der Mehrzahl, ich kann das nicht so gut deuten oder sagen, was es bedeutet. Auf alle Fälle, in Vers 26 heißt es, 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen. Natürlich ist es nicht wirklich ein Beweis für die Dreieinigkeit, aber es ist ein Hinweis. Kann auch anders gedeutet werden. 1. Mose 3, Vers 22, Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie wir, wie unser einer. Kapitel 11, Vers 7, das sind nur ein paar Beispiele von solchen Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren. Das ist so. Die Juden berufen sie darauf, dass Gott einer ist, aufgrund von 1. Mose 6, Vers 4. 5. Mose 6, Vers 4. Mal bitte aufschlagen. 5. Mose 6, Vers 4. Das ist so das zentrale Glaubensbekenntnis von den Israeliten. Und da heißt es zum Beispiel in Luther, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Oder ich lese mal aus der Übersetzung von Hückeswagen, Elberfelder. Da heißt es, höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein Jahwe. Ist einer, ist ein einziger. Noch deutlicher in der unrevidierten alten Elberfelder oder vielleicht irgendwie also weniger ausgelegt in der Übersetzung. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe. Ein einiger Jahwe. Also das ist ein Hinweis und die Israeliten berufen sich darauf, es gibt nur einen einzigen Gott. Aber interessant ist, der Fruchtenbaum, der verweist darauf, dass wenn hier steht, dass Jahwe einer ist oder ein einziger ist, dann steht das hebräische Wort dort für, das heißt Echad oder Achad. Und dieses Wort kommt auch vor in 1. Mose 2, Vers 24. Das habe ich sehr interessant gefunden, in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird dein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Und er sagt hier, dass praktisch das Wort für ein kann auch mehrere zusammen als Einheit bedeuten. Denn Mann und Frau sind eins, aber das sind eigentlich auch zwei. Und so kann dieses Wort also nicht bedeuten, dass er nur aus einer einzigen Person besteht. In 1. Mose 22,2, also das es wird dann noch weniger kompliziert, aber jetzt ganz kurz einige Verse. 1. Mose 22, Vers 2. Da haben wir das Wort, das Hebräische, das heißt Yachid. Und dort heißt es tatsächlich nur ein Einzelner, weil Gott sagt zum Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn. Aber dieses Wort steht nicht dort in 5. Mose 6, Vers 4. Und so sagt der Fruchtenbaum, dass es auch für einen Juden oder für einen Israeliten möglich ist, zu glauben, Gott ist einer und er existiert doch in mehreren Personen, wie wir es in der Dreieinigkeit bekennen. Und so kann man jetzt, wenn wir sozusagen den Ansatz verfolgen und auf die Spur gehen, wo ist der Sohn Gottes im Alten Testament, wo ist der Heilige Geist im Alten Testament, da kann man wahnsinnig viele Bibelstellen finden. Ich will nur eine zitieren aus Psalm 102. Das ist ein Psalm, der im Hebräerbrief zitiert wird oder darauf angespielt wird. Und das ist Psalm 102, Vers 26. Und da ist so in diesem Psalm 102, da wird immer Jahwe angesprochen. Zum Beispiel im Vers 13, du aber, Jahwe, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Und so weiter. Der Psalmist, der spricht die ganze Zeit zu Jahwe, das ist sowieso klar. Und in Vers 26 sagt er dann, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Also es ist ganz deutlich, wer da hier gemeint ist. Hier ist natürlich Jahwe gemeint, der Gott, der, wie er sich im Alten Testament offenbart hat. Aber im Hebräerbrief in Kapitel 1 werden genau diese drei Verse aus Psalm 102 auf Jesus angewendet. Und da steht sogar, dass der Vater sagt zum Sohn, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Also, wer hat jetzt die Erde gegründet? Hat Jahwe die Erde gegründet? Ja. Hat Jesus die Erde gegründet? Ja. Also das überschneidet sich so und gehört so zusammen, dass man es gar nicht mehr auseinandertrennen kann. Und da gibt es tatsächlich im Jesaja viele Verse, eine Psalme, zum Beispiel Psalm 45, bei meiner Luther-Übersetzung sind da immer in Hebräer 1 die Verse dazu geschrieben. Da bist du nicht mehr sicher, also von wem wird jetzt überhaupt geredet? Gott auf alle Fälle. Von Gott ist auf alle Fälle die Rede. Aber mal ist der Sohn gemeint, mal der Vater. Also da sieht man schon, wie das untrennbar zusammengehört. Nur ein Beispiel aus Jesaja 48, hat mir auch der Fruchtenbaum darauf aufmerksam gemacht, auf zwei Abschnitte in Jesaja, in denen die Dreieinigkeit vorkommt. Das wird meistens einfach überlesen, wenn du das als normaler Bibelleser drüber flitzt, so wäre noch nie so richtig gemerkt. Jesaja 48, Vers 12, höre mir zu, Jakob und du, Israel, den ich berufen habe, ich bin es, ich bin der Erste und auch der Letzte. Wer ist es da gemeint? Natürlich Gott ist damit gemeint. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Aber Jesus sagt es von sich selbst in der Offenbarung, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Also vielleicht ist auch Jesus damit gemeint. Und da lesen wir dann weiter in dem Jesaja 48 und am Ende von Vers 16, da redet jemand, und zwar ist es der, der in Vers 12 redet, Und da steht, nun sendet mich Gott, der Herr und sein Geist. Und dann kämen plötzlich alle drei Personen zusammen. Ist nicht so leicht zu merken, aber tatsächlich, so wie es aussieht, so wie ich es verstehe, begegnet uns die Dreieinigkeit in diesem Vers in nur 8, 9, 10 Wörtern. Das ist schon gewaltig. Ein längerer Abschnitt ist Jesaja 63, vielleicht kommen wir nachher noch kurz darauf zurück. Da sieht man, wie der Vater, also Jahwe, sein Volk führt, dann heißt, er ging ihnen, sein Angesicht ging ihnen voraus in der Wüste, da ist der Engel des Herrn gemeint, wie wir es in Mosebüchern sehen. Und dann heißt es, und Gottes Geist brachte sie zur Ruhe. Also alle drei Personen spielen praktisch auf dieser Reise ins himmlische Zuhause eine Rolle. Und die werden Jesaja 63 in Vers 6, in Vers 7, 9, 10 und 14 hintereinander genannt. Das ist ja krass eigentlich. Also, im Neuen Testament für uns eher selbstverständlich, aber trotzdem wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern. Haben wir da auf der Rückseite von dem Blatt nur eine Auswahl von Versen, in denen immer alle drei Personen der Gottheit gleichzeitig in einem Vers erwähnt werden. Ganz oben Jesaja 48, habt ihr gesehen. Der zweite Vers, Lukas 10, Vers 20, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater. Also wie eng das zusammengeht oft. Apostelgeschichte 20, 28, der Heilige Geist eingesetzt, zu aufsehen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die durch sein eigenes Blut, und da ist dann wieder von Jesus die Rede, irgendwie erworben hat. Und so haben wir eine Vielzahl von Stellen im Neuen Testament, in denen die Dreieinigkeit besprochen wird. Nicht so, dass da immer steht, jetzt reden wir von der Dreieinigkeit, sondern aber das begegnet uns die ganze Zeit. Wie heißt der Van Heiden nochmal mit Vornamen? Der Karl-Heinz Van Heiden, ein Bibelschullehrer. Der Jonas, glaube ich, hatte den auch als Lehrer in Bruck, Burgstedt, genau. Der weist darauf hin, dass es drei trinitarische Formeln im Neuen Testament gibt. Das ist jetzt dann auf der Vorderseite, wo drei Einigkeit oben drüber steht. Und ich habe mir überlegt, man müsste nochmal wirklich dem nachgehen. Vielleicht machen wir das ja noch in der Folge von den nächsten Predigten. Das mal genau nochmal rauszuarbeiten, welche Rolle der Herr Jesus und welche Rolle der Vater übernimmt. Wir machen mal einen kleinen, wir kratzen das ganz kurz heute an, aber besonders 2. Korinther 13, 13 ist mir da so groß geworden, die Gnade unseres Herrn Jesus, also Gott, die Gnade, da ist der Herr zuständig, die Liebe Gottes, da ist jetzt dann der Vater zuständig und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, aber nicht nur um den Heiligen Geist geht, wenn es um Gemeinschaft geht. Das variiert einfach. Es ist sogar so, vielleicht das fällt nicht auf den ersten Blick auf, dass die Reihenfolge bei alle drei Verse anders ist. Also im obersten Vers, da ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber beim zweiten ist dann der Geist als erstes und der Herr an zweiter Stelle und Gott, der Vater an dritter. Und im nächsten Vers ist es wieder anders. Es ist der Herr Jesus an erster Stelle und Gott, der Vater und dann der Geist als letztes. Also mal so, mal so, mal so. Wie wenn es eigentlich egal wäre. Ist ja, in Anführungszeichen, wenn Gott einer ist, dann kann der Paulus das mal so aussagen oder der Matthäus, wie es der Geist Gottes ihm eingibt. So läuft es, so ist. Du bist getauft auf den Namen des Vaters, und auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Und wenn man überlegt, ich bin getauft auf den Namen des Heiligen Geistes, also dann stehst du das überhaupt? Natürlich hat man als erstes sich überlegen, wie heißt denn der eigentlich der Heilige Geist? Weil das ist der Menigmann, sondern ich muss damit drüber nachdenken. Wir lassen den Heiligen Geist aber so hinten runterfallen, weil je nach theologischer Ausrichtung spielt das eine oder andere mehr eine Rolle. Ich kenne Gemeinden, da geht es um nichts anderes. Nur der Heilige Geist. Das ist auch falsch. Also dank meiner katholischen Wurzeln muss ich echt sagen, da hat sich irgendwie viel Gutes in meinen Verstand so eingehämmert. Und zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, dass ich das auswendig weiß, das habe ich nicht als Christ gelernt. Und auch nicht in der Gemeinde jemals gelernt. Vielleicht sogar nicht mal gehört. Aber weil ich katholisch war, deswegen weiß ich es immer noch. Stimmt's, Rosa? Du weißt es bestimmt. Das Glaubensbekenntnis. Du sagst, jeden Sonntag wird es aufgesagt in der Kirche. Eigentlich, ich weiß nicht, ob es jeden Tag aufgesagt wird, aber meine Kinder in der Schule in Tiefenbach, die dann immer vor dem Unterricht beten und dann machen sie so, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sitzen sie sich und dann beginnt der Unterricht. Finde ich voll super. Also früher haben wir gedacht, das ist schlecht, aber eigentlich finde ich es jetzt wieder gut. Das ist doch was Gutes. Das ist eigentlich super. Wer kann denn das Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen? Das, wo wir in der katholischen Kirche immer aufgesagt haben. Steffi, du, ist das ein Österreichisches? Erzähl. Steh auf. Das ist jetzt dein Satz.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Heiligen Geist. Und in der evangelischen Kirche. Es ist nur ganz ein bisschen anders als die katholische.
Achso, du hast es in der evangelischen Kirche gelernt. Das ist dann wahrscheinlich ein wenig anders. Können wir das mal nochmal lesen miteinander? Im Liederbuch, im Grünen, steht es ganz hinten drin. Auf der letzten Seite. Das ist eigentlich toll, dass es da drin steht. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Lasst uns mal aufstehen, sagen wir es mal gemeinsam auf. Wir glauben das ja. Das ist ja toll, wenn wir das bekennen, wenn wir das laut aussprechen, was unser Glaube ist. Eine super Zusammenfassung. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das sagst du nicht mehr, oder? Darfst du eigentlich wieder hinsitzen? Ja, aber pass auf, Rosa. Gut, dass du das sagst. Und zwar, das ist überhaupt nicht falsch. Und zwar deswegen, weil katholische Kirche heißt einfach allgemeine Kirche. Und in den ersten Jahrhunderten, da haben die auch gesagt, ich glaube an die katholische Kirche, aber die haben nicht das gemeint, was wir meinen, sondern die haben einfach die Kirche Jesu Christi gemeint. Das ist eigentlich nichts Verkehrtes. Natürlich, in unserem Verständnis stimmt, das lassen wir weg, wir sagen mal christliche Kirche, das ist auch richtig, aber das Wort war ursprünglich gut, richtig, weil die erste Kirche Jesu Christi, die haben ja das geglaubt, das haben sie ja auch.
Die christliche Kirche, aber vom späten ja. So die heilige katholische Kirche.
Genau.
Ja. Das lasse ich weg.
Gut, lass weg, hast recht. Ich lasse auch weg. Ja, das ist, also für mich ist es eine Freude, dass wir das da so wieder ausgraben in unserer Predigtreihe. Wer kennt überhaupt den Huttumer Glaubensunterricht? Kennt jemand den Huttumer Glaubensunterricht? Der hat bei 19 Seiten, gell? Der hat 19 DIN A4 Seiten und den hat der Johann geschrieben. Und irgendwie, Johann, es tut mir so leid, ich bin einfach so nachlässig, weißt du, ich habe dann gesagt, schick's mir, ich lasse es dann drucken und so und dann kriegen es alle aus der Gemeinde und dann vergiss es einfach wieder, es ist eigentlich zum Heulen. Aber wir müssen es jetzt schaffen. Wir müssen es schaffen. Nur mal kurzer Ausschnitt, du machst es mit deinen Kindern, gell? Haben die schon alles drauf?
Nein.
Dritter Punkt, Huttumer Glaubensunterricht. Ich habe mal sogar extra für unsere Lateinexpertin letztens da also eine gute Überschrift für unser Glaubensbekenntnis in Latein übersetzen lassen. Ich habe es irgendwie vergessen, Elke, was hast du noch, was du mir damals erst geschrieben hast? So. Aber du kannst es noch, oder? Du weißt es noch. Wir müssen nochmal einen neuen Anlauf machen. Also, pass auf, Ausschnitt aus dem Huttumer Glaubensunterricht. Gibt es mehr als einen Gott? Das ist immer so Frage-Antwort, angelehnt an den Katechismus, der ja sehr gut ist. Nein, es gibt nur einen Gott. Wo steht das geschrieben? Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Frage 3, Vers 3, 3.3. In wie vielen Personen gibt es denn einen Gott? Antwort, in drei Personen. Wo steht das geschrieben? 2. Korinther 13, 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und so weiter. Also, das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wie der Luther hat einfach voll überlegt, was sollte jede Familie wissen? Welche Antworten sollen alle Kinder in die Haushalte von den Deutschen, die glaube ich sagen, was sollen die für Antworten wissen? Und deswegen hat er den Katechismus geschrieben, wo die Eltern zu Hause die Kinder belehren mit Frage und Antwort. Und ich bleibe immer wieder in die Schuhe Stecker und dann haben wir doch wieder nichts. Weil wenn jetzt nämlich unsere Kinder, die das ganze Leben Kinderstunde haben, die Fragen vorlege, dann wissen sie es wieder nicht. Also da können wir noch nachjustieren. Da müssen wir noch nachjustieren. Glaube ich echt. Bin überzeugt, hoffentlich. Bitte dort mir ermahnen, Franz, wann ist es soweit und wann kommt es raus und wann dürfen wir endlich beginnen, es als auswendig zu lernen. In der Kirchengeschichte, da war es ja so, dass die erste Gemeinde, und das sehen wir schon zum Beispiel im ersten Johannesbrief, dass sie sich gewehrt haben und gekämpft haben gegen ihre Lehre, die ganze Zeit in die Gemeinde hineingesickert ist und eingebracht worden ist. Und da habe ich ein ganzes Buch, das an alle Bekenntnisse der ersten Gemeinde bis von Anfang erstes Jahrhundert bis 1985 von den Baptisten drin, die ganzen Bekenntnisse. Und zwar immer mit dem Ziel, die Wahrheit sozusagen ganz deutlich zu formulieren, was wir glauben. Und da in dem Fallblatt, ich habe es echt nicht mehr geschafft, das nachträglich einzudrucken, weil durch die Ausschnitte hat mir der Drucker immer irgendwie einen Fehler gesagt, der hat das nicht mehr gepackt. Das Ding nochmal einzuscannen, einzusaugen. Und wenn man das aufklappt, dann ist rechts, der rechten Seite, ein Ausschnitt aus dem Athanasianum. Geht auf einen Mann zurück, der so geheißen hat, aber der ist nicht allein der Ursprung von dem Glaubensbekenntnis. Es ist auch wesentlich länger, als es hier steht. Aber da geht es einfach darum, die Dreieinigkeit doch mal ganz deutlich und praktisch prägnant auszudrücken, also als klares Bekenntnis, was der Christ glaubt, und als Vorwort zu dem Athanasianum steht auch, dass es kein Heil gibt, wenn man das nicht bekennt. Ja, wenn man die Dreieinigkeit leugnet, ist darin, dass ohne Dreieinigkeit kein Heil gibt. Vielleicht kann man es hinterfragen, aber es ist doch auch nicht falsch, das ist eigentlich richtig. Man muss es so glauben, man muss es so bekennen. Nicht genau jedes Wort, aber grundsätzlich diese Lehre. Also vielleicht, Thomas, du liest doch so gut, oder? Kannst du es mir vorlesen?
Du hast
was
falsch verstanden.
Hast du was falsch verstanden? Magst du es nicht vorlesen?
Ich probier's. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit. Trinitas. Und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermischung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Substantia. Denn eine andere ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nur eine Gottheit, die gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Wie der Vater ist, so ist der Sohn und so der Heilige Geist. ungeschaffen der Vater, ungeschaffen der Sohn, ungeschaffen der Heilige Geist, unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger, wie es auch nicht drei Ungeschaffene oder drei Unermessliche sind, sondern ein Ungeschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott.
Danke. Ja, das ist richtig gewaltig und sehr klar und deutlich. Ich habe mir überlegt, ob man das überhaupt sagen kann, ob das überhaupt sagen darf bei einer Predigt, aber ich glaube wirklich, es gibt niemanden, der mehr an die Dreieinigkeit glaubt, hier bei uns, als der Teufel. Niemand glaubt mehr an die Dreieinigkeit bei uns, als der Teufel. Der Teufel, der ist so beeindruckt von dem dreieinigen Gott, dass er selbst eine eigene Dreieinigkeit zusammenbaut. Selber Dreieinigkeit. Und diese satanische Dreieinigkeit ist so mächtig und so gewaltig im Auftreten, dass fast die ganze Welt eines Tages darauf hereinfallen wird. Das haben wir in Offenbarung Kapitel 13. Jetzt gehen wir mal schauen. Offenbarung 13. Na, vielleicht vorher zwei Verse aus Offenbarung, wo die satanische Dreieinigkeit in einem einzigen Vers erwähnt wird. Die Offenbarung 16, Vers 13. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, also der Drache ist sozusagen das Gegenstück zum Vater, er ist der große, unsichtbare Spieler im Hintergrund, und aus dem Rachen des Tieres, das ist der Antichrist, mal beschreibt das Tier das ganze wiedererstandene Weltreich, und mal diese eine Person, das ist der Antichrist, der steht dem Christus gegenüber, darum heißt er ja Antichrist, und aus dem Mund des falschen Propheten. Und der falsche Prophet ist das Gegenstück zum Heiligen Geist. Diese drei Rollen hat sich der Teufel ausgedacht. Kapitel 20, Vers 10. Oder in 19, Vers 20, da sehen wir schon, wie das Tier ergriffen wird und der falsche Prophet. Die werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Und in Kapitel 20, Vers 10 haben wir nochmal alle drei. Der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen im Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und mit diese drei, mit dieser satanischen Dreieinigkeit, die landen dort, wo alle die Nachfolger von ihnen auch landen, nämlich im Feuersee. Da sind sie vereint. Eines Tages. Die Ungläubigen, die auf die falsche Dreieinigkeit gesetzt haben, landen zusammen mit ihren früheren Anführer im Feuersee. Stell dir das vor. Und im 13. Kapitel, und ich habe mich so gefreut, ich habe mich echt gefreut, ich war richtig begeistert, weil ich habe nämlich das immer so mir durchdacht und überlegt und zusammenkonstruiert und glaubt, dass das so ist. Und dann habe ich mal einfach beim Fruchtenbaum nachgelesen in seinem Buch über die biblische Offenbarung und hatte das genau so gesagt. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht falsch sein. Also, weil ich habe nämlich zuerst einen anderen Kommentar gelesen und der hat die ganze Zeit einen falschen Propheten und das Tier irgendwie vertauscht. Und da haben wir gedacht, das stimmt doch nicht. Also, weil es nämlich zum Teil unterschiedlich gesehen wird. Aber ich glaube, das ist sehr offensichtlich eigentlich. Und in Kapitel 13 sehen wir alle drei Personen der satanischen Dreieinigkeit, wie sie sozusagen vorgehen und wie sie arbeiten. Das Tier, warte mal. In Vers 2 steht, dass der Drache, das ist sozusagen der große Spieler, der Unsichtbare im Hintergrund, gibt dem Tier, dem Antichristen, seine Thron und seine große Macht. Okay? Wie der Vater dem Sohn die ganze Macht und Herrlichkeit übergibt, weil der Sohn ist ja die sichtbare Figur für uns. Und dieses Tier, der Antichrist, wird dann getötet, er empfängt eine tödliche Wunde. Und dann gibt es eine Wiederauferstehung. Das Tier wird wieder lebendig und die ganze Welt staunt über die Auferstehung vom Antichristen. So wie wir staunen über die Auferstehung vom Christus. Das ist genau das Gleiche. Und die dritte Person, der falsche Prophet, der macht in Kapitel 13, Vers 13, weil sozusagen der falsche Prophet ist der mit den Geistesgaben, mit den Geisteswirkungen, so wie zu Pfingsten. Lässt Feuer vom Himmel fallen, macht große Zeichen und Wunder. Es tut große Zeichen, 13, Vers 13, sodass es auf Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und dann bringt praktisch der falsche Heilige Geist die Menschen dazu, dass sie ein Bild machen für den Antichristen, dass sie das Bild anbeten und ihn bestaunen über seine wundersame Auferstehung. Und es macht, Vers 16, dass sie sich alle versiegeln lassen mit dem Zeichen der rechten Hand und der Stirn. Und das macht auch der Heilige Geist, er versiegelt uns. Und der falsche Prophet, der Gegenspieler vom Heiligen Geist ist, der bewirkt, dass die Menschen den Namen des Antichristen annehmen. Auf ihre Stirn und auf die rechte Hand. Und sie sozusagen in der Anbetung den falschen Christus anbeten. Hey, das ist brutal. Also der Drache, das Tier und der falsche Prophet, sie spielen so ein geschicktes Spiel. Und da haben wir gedacht, das ist doch der beste Beweis für die Dreieinigkeit. Und der Teufel ist schon kopiert, so perfekt kopiert, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in der Endzeit dem tatsächlich verfällt. Und dann ist eigentlich, habe ich überlegt, die Zeugen Jehovas, das ist eine richtige Lachnummer. Weil nämlich, die behaupten ja, dass die Lehre von der Dreieinigkeit eine Lüge vom Teufel ist. Und folgen dann der satanischen Dreieinigkeit. Und sagen, Dreieinigkeit gibt es gar nicht. Es gibt, also irrer geht es gar nicht mehr. Natürlich wissen sie es nicht, sie sind ja verblendet. Und jetzt steigern. Jetzt ist mir irgendwie klar geworden, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass letztendlich alle Menschen einen dreieinigen Gott anbeten. Nur welchen von den zwei? Jeder Mensch wird eines Tages einer Dreieinigkeit verfallen. Jeder Moslem, die sagen, das ist das Schlimmste, was man überhaupt behaupten kann, dreieiniger Gott. Jeder Hindu, jeder Jude, jeder Buddhist, jeder Atheist und jeder Namenschrist wird eines Tages eine dieser beiden Dreieinigkeiten anbeten. Wissentlich oder unwissentlich, verführt oder gerettet, verblendet oder erleuchtet. Die Kraft des zweiten Tieres, des falschen Propheten, die ist so gewaltig und so stark, dass man nimmer anders kann. Selbst wenn man vorher ein Gottesleugner war, dann wird man durch die Zeichen überzeugt. Man wird überzeugt. Die werden sagen, das gibt es ja nicht. Welche Wunder. Und sie werden gleichzeitig dem Satan, dem großen Drachen, verfolgen und ihn anbeten. Also sie werden ihm folgen und ihn anbeten, ohne dass sie es überhaupt merken. Und so ist also die einzige Rettung aus diesem Schicksal, ist also, dass man an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dass man sein Siegel empfängt. Schon vorher. Sein Siegel muss man empfangen. Man muss mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Denn dann sind wir Tempel Gottes. Und der Tempel Gottes ist unantastbar vom Teufel. Ist einfach so. Da ist fertig. Da ist eine Grenze erreicht. Da kann der Feind Gottes nicht ran. Er kann uns immer noch in der jetzigen Lebenszeit immer noch irgendwie auf Abwege führen, wenn wir das Wort Gottes verlassen. Aber er kann uns nicht. Kann das nicht mehr rückgängig machen. 1. Korinther 6, Vers 19. Ihr wisst ja nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und 2. Korinther 6, das sind jetzt die zwei sechsten Kapitel in die zwei Korintherbriefe, das kann man sich gut merken. Da geht es ja um was Ähnliches. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Der Tempel des lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist damit gemeint, aber auch jeder einzelne Gläubige. Also wenn du das Siegel Gottes trägst, dann bist du davor bewahrt, das glaube ich. Und deswegen denke ich, dass die ganze Debatte, was für Chip und irgendwie Speicherkarten oder keine Ahnung, dass das eigentlich da eigentlich vorbeiläuft. Das läuft da vorbei. Das ist schon sicher beängstigend, aber ich glaube, es ist nicht die Sache, ist es nicht. Es ist eine bewusste Unterwerfung und Anbetung letztendlich vom Tier. Und ich glaube auch, dass der mit Heiligen Geist versiegelte Mensch nicht in der Lage ist, das Zeichen noch anzunehmen. Das kann man nicht vorstellen. Also. Weil die Dimension des Heils ist so groß und so tiefgehend und die Lehre von der Dreieinigkeit ist so, trifft uns so durch und durch, weil es nicht an uns vorbeigeht, sondern weil der Geist Gottes in uns wohnt. Übrigens nicht nur der Geist Gottes, sondern in Johannes 14, da haben wir ja in Vers 17, dass der Geist bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Johannes 14, Vers 23 steht, dass auch der Vater und der Sohn, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also es ist richtig, wenn man behauptet, in mir wohnt die ganze Dreieinigkeit. Der Geist, der Sohn und der Vater. Das ist nicht falsch, das ist richtig. Die ganze Dreieinigkeit bewohnt mich sogar und dir, wenn du gläubig bist. Also wenn wir die Dimension unseres Heils begreifen, die Reichweite, die Tiefe, dann wird die Lehre von der Dreieinigkeit ganz, ganz wichtig. Also mir war es vor der Vorbereitung wesentlich weniger wichtig wie jetzt. Ich möchte einfach nochmal neu ergriffen werden, das ist unsere Grundlage. Wenn die Dimension unserer Verlorenheit, wenn wir das wirklich begreifen, wie weit es geht, unsere Verlorenheit, dann wird die Lehre von der Dreieinigkeit ganz, ganz schwerwiegend, weil wir merken, wir brauchen mal jede Person der Gottheit, um das Ziel zu erreichen. Das schaffen wir nicht nur. Deswegen ist auch der Islam oder der Moslem sozusagen einen fernen Allah, der mit mir gar nichts zum Tor haben möchte und ich bin da ganz allein und ich muss sozusagen das da schaffen und muss mich da unterwerfen und so. Das ist eine Lachnummer. Eine Lachnummer, weil ein Moslem gar nicht erlöst wird von seiner gefallenen Natur und von seinem, der steuert dem Abgrund zu mit Vollgas. Das ist an sich von der Tragweite her schon völlig unmöglich. Jede andere Religion bietet überhaupt keine Lösung für unsere wahren Probleme. Jetzt gehe ich noch weiter, und zwar, ich behaupte, dass der Vater alleine gar nicht reicht, um uns zu retten. Und auch der Vater und der Sohn reicht nicht, um uns zu retten, sondern es braucht wirklich alle drei Personen der Gottheit, um uns zu retten. Es braucht einen dreieinigen Gott, um uns zu retten. Wir sind mal so verloren und verdorben in Gottes Augen, dass Gott selbst herabsteigt, um uns wieder zu reparieren. Und dazu braucht es den vollen Einsatz vom dreieinigen Gott. Und es gibt so, zum Beispiel in Matthäus, es ist so eine kurze, erfrischende Episode. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also da sieht man, dass alle drei zusammen, weißt du so, bei den Etappen tauchen die drei Personen auf, weil es braucht alles. Alle drei Personen Gottes, um das Erlösungswerk überhaupt zu realisieren. Und dann ist die Dreieinigkeitslehre nicht mehr eine trockene Sache, sondern ist es ja, das ist existenziell für uns. Völlig notwendig. Natürlich, ich habe da spekuliert, weißt du, wie kann man das irgendwie deutlich machen? Und jetzt, wenn man das Ganze aufklappt, also ich bin schon ein bisschen beleidigt, der Lea, weil meine Frau hat gesagt, die Figur ganz links ist schon verdächtig wie ich, ist ein bisschen mollig und Crocs hat sie auch noch an. Ich habe zwar zu Lea gesagt, weißt du, das links, das bin ich, aber mit ich habe ja den Christen gemeint und nicht mich. Ich habe das gar nicht gecheckt, zuerst sagt meine Frau, schau mal, der Krock, so, ich glaube, das bist du. Habe ich mir das letztens zweimal so mit meinen Crocs im Schnee hingelassen. Einmal mit dem Komposteimer, der ist dann so durch die Luft geflogen, der Kaffeesatz. Das habe ich mir bekehrt zu Turnschuhe im Moment. Also das ist sozusagen ein Versuch. Man sägt jetzt die große Hand, das ist praktisch der Vater, der alles in seiner Hand hält. Und dann gibt es da so verschiedene kleine Bilder, die einfach manche Wahrheiten ausdrücken. Und es ist in der Hand des Vaters, sind wir so unterwegs. Jesus geht uns voraus und hinterlässt uns seine Fußspuren. Ja, der die Erde hier berührt und wenn man das dann zuklappt, die zwei äußeren Dinge zuklappt, dann sieht man sozusagen, dass jede Person Gottes eine andere Rolle spielt. Du siehst es, gell? Also die Erde oder das große Runde sozusagen der Vater, der Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann die anderen zwei Kreise beinhalten jetzt praktisch das Werk vom Sohn und vom Heiligen Geist. Es beginnt bei der Krippe, geht bis zum Kreuz der Weg, dann ist der Jesus ist unser guter Hirte geworden. Er wird eines Tages gekrönt als König und ist der König fürs Volk Israel. Und dann sehen wir da den Thron und Jesus als wahren hohe Priester zur Rechten des Thrones, der für uns einsteht und so. Und oben sehen wir die ganzen Dinge, die der Heilige Geist tut. Als Taube symbolisiert, er ist unser Kompass, er leitet uns in alle Wahrheit und führt uns und hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung. Und das Testament ist sozusagen für das Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, das der Heilige Geist garantiert durch die Anzahlung. Der Heilige Geist ist ja praktisch das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Sicherheit, das soll das Schloss symbolisieren und auch die Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt hervorzubringen. Also, ihr seht schon, gell, das ist sozusagen eine große Geschichte. Und da kann man sich jetzt wirklich reinsteigern und versuchen, mal die ganzen, all diesen Dingen nachzugehen, wenn wir immer mehr begeistert werden. Und in Römer 8 noch eine wichtige Bibelstelle zu dem Thema, weil es meiner Meinung nach so praktisch wird. Römer 8. Jonas hat uns ja bei der Gemeindestunde genau erklärt, wo wir uns da gerade befinden, aber ich habe es schon wieder vergessen, Jonas. Auf alle Fälle gibt es in Vers 18 eine gewaltige Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, eines Tages, wenn der Herr kommt und dann sozusagen der Himmel aufgeht und wir als Kinder Gottes erscheinen und die ganze Schöpfung ist immer noch irgendwie niedergedrückt und geängstet im Vers 22. Wir seufzen in uns und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Alex hat gerade davon Zeugnis gegeben. Also ich muss echt sagen, im Krankenhaus, wenn ich bin und der Arzt den Blut hat, ich kann da nicht hinschauen, wenn die eine Nadel legen. Ich kann es nicht sehen. Ich halte dann immer den Arm fest, aber ich schaue immer weg, weil ich finde das einfach so schrecklich, wenn da umeinander gestochert wird und so. Und wenn ich das selber machen muss, dann, oh, da graust es mir selber. Und was es für Leiden auf dieser Welt gibt. Es ist unglaublich. Aber es nimmt ein Ende. Und dann ist so im Vers 26, das ist für mich so krass, also so schön, wenn wir so schwach sind, dass man nicht mehr beten kann. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt, was schon, wie man in rechter Weise nach Gott gegenübertritt, in all seinem Versagen und so. Dann ist es so, dass da steht, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Mit unaussprechlichen Seufzen wird der Heilige Geist die ganze Zeit, weil er in uns wohnt, die ganze Zeit sozusagen da den Draht lebendig halten. Wie so ein Baby, das wo die ganze Zeit umeinander drängen von den Eltern, was steht der Florian und die Isabelle. Also das merkt das Baby nicht einmal. Dass es rund um die Uhr überwacht ist mit dem Babyphone und jetzt gibt es sogar Babyphone mit Kamera und da kannst du immer schauen. Und meine Arbeitskollegin hat sogar Also kein Baby, aber ein Hund, aber da hat sie auf dem Monitor, sieht sie den Hund im Wohnzimmer auf ihrem Handy und dann drückt sie drauf und dann kriegt er Leckerli und da ist der Automat und dann macht es Pling und dann fällt der Keks da auf den Teppich und dann läuft er da hier und frisst den Keks und sie hat das alles unter Kontrolle während der Arbeit an der App. Vielleicht gibt es auch bald für Babys, weißt du, du drückst auf die App und dann kriegst du eine Flasche und dann kannst du das genau sehen. Es wird getragen und gewärmt und beschützt vor Gefahren und so. Und genauso macht es der Heilige Geist, weil er selbst der Gott in uns ist. Und wir merken das nicht einmal. Im Schlaf denkt man gar nicht drüber nach. Er macht es aber. Und der Sohn genauso. Schau, nur der Sohn ist irgendwo anders. In Vers 34, da geht es wieder darum. In der Elberfelder sind hier zwei verschiedene Worte. Gell? Also, das muss ich jetzt nochmal. Sind wir gleich fertig. Römer 8. 26, was steht denn da für ein Wort in Elberfelder unten bei unaussprechlichem Seufzen? Na, bei vertreten, bei Vertritt. Verwenden, er verwendet sich. Oder? Was steht denn da bei dir, Schlachter? Er tritt ein, genau. Er tritt ein, er verwendet sich für uns. Er vertritt uns, aber das ist so, dass das Wort in Vers 26, das hat nur so eine Vorsilbe, aber es ist das gleiche Wort wie in Vers 34. Und da ist der Sohn Gottes. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt und für uns eintritt. Also der oder das Sündenproblem gelöst, tritt die ganze Zeit vor dem Vater ein. Immer wenn die Rosa einen Fehler macht, dann sagt der Sohn zum Vater, ich habe dafür gezahlt, alles in Ordnung. Okay, die ganze Zeit, bei mir noch viel mehr und bei euch. Und der Geist Gottes in uns, der schreit die ganze Zeit zu Gott auf für die Stimme, auch wenn wir keine Worte mehr finden. Und da sehen wir mal, wie die Dreieinigkeit sozusagen uns völlig da so mitnimmt und ans Ziel bringt. Und dann lese ich in der Schrift, dass Jesus sagt, so wie wir Vater eins sind, so sollen auch sie mit uns eins sein. Und da haben wir gedacht, das ist schon eine Viereinigkeit. Viereinigkeit. Weil er uns so mitnimmt und so eng sie mit uns verbindet, dass für immer untrennbar. Stell dir das mal vor. Also wenn du das dann nicht beim Verzeihst, wir glauben in unserer Gemeinde an die Viereinigkeit. Dann, aber es ist nicht, es ist richtig. Weil Gott nimmt uns mit. Und er will, dass wir genauso mit ihm eins sind, wie der Sohn mit dem Vater eins ist. Das sagt er in Johannes 17 ausdrücklich. Ja, und dann, seid mir ehrlich, also wenn wir das so betrachten, die Dreieinigkeit, dann ist doch wirklich jede andere Religion und alles, was so an Glaube kreucht und fleucht, ist doch lächerlich auf der Welt, oder? Von dem, was sie zu bieten hat. Das ist völliger Unterschied. Ohne das Werk aller drei Personen der Gottheit gibt es kein Heil. So, mein letztes Blatt. Natürlich fällt mir dann immer wieder Epheser 1 ein, weil dort sehen wir es auch, wahrscheinlich in der krassesten Form, Vers 3 bis 14, wo wir sehen, der Vater Heilsvorherbestimmung, der Sohn Heilsverwirklichung, der Heilige Geist Heilsvollendung. Da haben wir es nochmal in dem großen Lobpreis. Und dreimal das Ziel, da haben wir das Werk der Dreieinigkeit und das Ziel vom Werk der Dreieinigkeit in Epheser 1 ist, dreimal zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ja. Also, die Dreieinigkeit ist Grundlage und Fundament unseres Glaubens, unseres Lebens und auch unserer Zukunft. Das möchte ich noch gern beten.